Wir kommen heute Morgen zu dem Gleichnis vom Schatz im Acker und gleichzeitig auch zu dem Gleichnis von der kostbaren Perle. Matthäus Kapitel 13, ich lese die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. In diesen Tagen konnte man in der Zeitung etwas über eine Schatzsuche lesen. In der Nähe der italienischen Adria hat vermutlich jemand auf einem großen Anwesen einige Millionen Euro vergraben. Das gibt es also, wenn auch selten, auch noch in unserer Zeit. In diesem Fall mit einem kriminellen Hintergrund. Damals allerdings, zur Zeit Jesu, war es in Palästina nicht unüblich, seine Wertsachen in einem Acker zu vergraben, weil es dort oft zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Da war der Acker ein sicheres Versteck. Perlen waren in jener Zeit besonders wertvoll. Wenn jemand seine außerordentliche Wertschätzung zum Ausdruck bringen wollte, dann gebrauchte er den Vergleich mit einer Perle. In den Sprüchen lesen wir, welch eine große Kostbarkeit eine gute Ehefrau ist. Sie ist kostbarer als alle Perlen, als alle Schätze. Von daher war das Bild vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle, das der Herr Jesus Christus in diesen Gleichnissen gebraucht, den Zuhörern damals nicht fremd. Sie konnten sich gut vorstellen, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Beide Gleichnisse verfolgen einen Hauptgedanken. Sie sollen uns den unübertroffenen Wert des Himmelreiches vor Augen malen. Des Himmelreiches, das angebrochen ist mit dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das Himmelreich ist herrlicher und hat mehr Wert als alles andere in dieser Welt. Das ist also der Hauptgedanke dieser beiden Gleichnisse. Es geht um den unendlichen Wert des Himmelreiches und damit eben um den unendlichen Wert der Person unseres Herrn Jesus Christus. Beim Schatz im Acker könnte man an ein Tongefäß mit Silbermünzen und Edelsteinen denken. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass über die Gegend dort sehr viele Kriege hinweggegangen sind. Und das hängt einfach mit seiner Mittellage, mit der Mittellage dieses Landes zwischen dem Zweistromland und Ägypten zusammen. Und in solchen Zeiten drohender Gefahr pflegte man dann oft seine wertvollen Sachen zu vergraben. In unserem Gleichnis wurde ein solcher Schatz rein zufällig von einem Arbeiter, der gerade dabei war, das Land umzupflügen, gefunden. Vielleicht stieß der Pflug daran, vielleicht war es auch so, dass das Zugtier beim Pflügen einsank. Auf jeden Fall stand der Arbeiter plötzlich mit großem Erstaunen vor einem wertvollen Fund. Er brauchte nicht lange zu überlegen, da stand sein Entschluss fest. Er verbarg den Schatz wieder sorgfältig im Acker, ging nach Hause und verkaufte alles, was er besaß. Dann ging er hin, um mit dem Erlös den Acker zu erwerben. Und nun besaß er nicht nur den Acker, sondern, was die Hauptsache war, er besaß diesen kostbaren Schatz. Er war ein Reicher, er war ein gemachter Mann. Und seine Freude war riesig. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Im Gleichnis von der kostbaren Perle handelt es sich offenbar um ein ganz besonders schönes Exemplar. Wie ich las, soll Kleopatra eine Perle besessen haben im Wert von 1.000.000 Sesterzen. Das würde heute etwa 20 Millionen Euro entsprechen. Perlen waren im Altertum ein besonders begehrtes Schmuckstück. Sie wurden vor allem im Roten Meer, im Persischen Golf und im Indischen Ozean von Tauchern gefischt. In unserem Gleichnis ist ein Kaufmann auf der Suche nach guten Perlen. Und dabei stößt er auf eine Perle, die ihm in ihrer Schönheit den Atem raubt. Er muss nicht lange überlegen, ohne zu zögern, verkauft er all seinen Besitz, um diese eine Perle erwerben zu können. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hat, und kaufte sie. Jesus vergleicht also in diesen Gleichnissen das Himmelreich mit dem Schatz im Acker und mit der kostbaren Perle. Für den, beziehungsweise für die ein Mensch alles hergibt, was er besitzt. Nun, wenn wir jedem Einzelnen unter uns einmal die Frage vorlegen würden, worauf kommt es denn nun in diesen Gleichnissen besonders an? Wie würde dann die Antwort lauten? Ist es nicht so, dass manche, vielleicht auch viele, unter uns sagen würden, man muss alles dran setzen, man muss sich Gott ganz hingeben, um den Herrn Jesus und damit den kostbaren Schatz des Himmelreiches zu besitzen? Dieser Gedanke liegt durchaus nahe, wenn wir uns diese Gleichnisse durchlesen. Doch mit dieser Meinung würde man am Sinn dieser beiden Gleichnisse völlig vorbeitreiben. Achten wir einmal darauf, dass es hier heißt, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. In seiner Freude über das, was er gefunden hatte, ging er hin und verkaufte all seinen Besitz, um dann den Schatz bzw. die Perle zu kaufen. Im Gleichnis von der Perle wird das nicht ausdrücklich erwähnt, aber wir können ganz sicher davon ausgehen, dass auch hier der Kaufmann in diesem Fall hinging in großer Freude, in riesiger Freude, um dann alles zu verkaufen, was er besaß, um diese eine Perle erwerben zu können. Also das Ausschlaggebende ist hier die große Freude über den riesigen, gewaltigen, unschätzbaren Fund, den man gemacht hat. Nicht die Hingabe des Besitzes ist hier das Entscheidende, sondern die große Freude an dem unschätzbar wertvollen Fund, den man gemacht hat. Das ist also der Hauptgedanke hier in diesen Gleichnissen. Der Hauptgedanke ist also nicht der, um es noch einmal zu sagen, dass hier der Arbeiter auf der einen Seite und der Kaufmann auf der anderen Seite, dass die beiden hingingen, um alles zu verkaufen, was sie besaßen, um dann die Perle zu erwerben oder den Acker, den Schatz zu erwerben, sondern der Hauptgedanke liegt auf dem unschätzbaren Wert des Schatzes bzw. der Perle. Das ist das Entscheidende. Und er liegt darauf, dass dieser Mann sich riesig über diesen Fund freute. Ihr Lieben, das Himmelreich kann man nicht erwerben. Man kann es sich nicht verdienen. Gott schenkt es uns in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Aus Gnaden ist der Himmel dein. Aus Gnaden, so sagt der Liederdichter, soll ich selig werden. Herz, glaubst du's oder glaubst du's nicht? Was willst du dich so dumm gebärden? Ist Wahrheit, was die Schrift verspricht? So muss auch dieses Wahrheit sein. Aus Gnaden ist der Himmel dein. Aus Gnaden. Hier gilt kein Verdienen. Die eigenen Werke fallen hin. Gott, der aus Lieb im Fleisch erschienen, hat diese Ehre zum Gewinn, dass uns sein Tod das Heil gebracht und uns aus Gnaden selig macht. Es gibt da eine bewegende Geschichte von einem Mann, der seinem Freund, es war wohl kurz vor seinem oder vor dessen Tode, klar machen wollte, dass man sich das Himmelreich nicht verdienen kann. Und da kam ihm nun ein bestimmter Umstand zur Hilfe. Dieser Freund wollte ihm eine kostbare Perle schenken, die sein Sohn aus der Tiefe des Meeres geholt hatte und wobei er sich so sehr verausgabt hatte, dass er dann an den Folgen starb. Die Perle hatte einen großen Wert. Aber unser Mann sträubte sich dagegen, diese Perle als Geschenk anzunehmen. Er wollte dafür etwas bezahlen. Und das bekümmerte seinen Freund zutiefst. Diese Perle konnte nicht bezahlt werden, weil sein Sohn dafür sein Leben gelassen hatte. Sie war zu wertvoll. Sie konnte nur als Geschenk angenommen werden. Und das nahm unser Mann nun zum Anlass, um seinem Freund das Evangelium zu erklären. Ihr Lieben, wenn wir meinen, wir könnten die kostbare Perle des Himmelreiches verdienen mit unserer eigenen Frömmigkeit, mit irgendetwas, was wir meinen vorzuweisen zu haben, wenn wir meinen, wir könnten die kostbare Perle, den kostbaren Schatz des Himmelreiches erwerben, indem wir alles andere dran geben, haben wir uns schwer getäuscht. Alles, was wir Gott anbieten würden, wäre eine Beleidigung für ihn. Gott gab seinen Sohn, um uns das Himmelreich zu erwerben. Das Himmelreich ist so viel wert wie das Blut seines Sohnes. Alles, was wir ihm dafür geben wollen oder wollten, wäre eine Geringschätzung dieser unendlich kostbaren Perle. Das Himmelreich empfängt man aus Gnaden durch den Glauben, nicht anders. Unser Herr Jesus hat einmal gesagt, sehet zu, wie ihr höret. Und wie wichtig ist es, richtig zu hören. Und das zeigt sich eben gerade auch hier in unseren beiden Gleichnissen. Die einen hören und lesen diese Gleichnisse unter dem Vorzeichen des Gesetzes, das heißt dessen, was Gott von uns fordert und wir leisten müssen, um den Segen Gottes zu erlangen. Und die anderen vernehmen diese Gleichnisse unter dem Vorzeichen der Gnade und der großen Freude, dass uns ein solcher Schatz zugefallen ist. Sowohl der Mann, der den Schatz im Acker fand, als auch der Perlenhändler stehen beide plötzlich vor dem überraschenden Fund, auch wenn beide auf unterschiedliche Weise zu ihrer Kostbarkeit gelangen. Unser Herr Jesus will eben nicht sagen, wir müssten erst etwas tun, um in den Besitz des Himmelreiches zu gelangen. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Gleichnisse hier richtig verstehen, dass wir den Sinn der Gleichnisse treffen. Das gilt auch für andere Gleichnisse. Ich dachte an Martin Luther, der, bevor er das Heil in Christus erkannte, einen schweren Kampf hatte unter der Herrschaft des Gesetzes, unter den Forderungen des Gesetzes, der Gebote Gottes. Er beschreibt das in diesem bekannten Lied, nun freut euch, lieben Christen, gemein, wie er unter dem Anspruch der Gebote Gottes immer tiefer in Sünde und in Verstrickung hineingeriet. Er schreibt Folgendes, ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Der freie Wille hasste Gotts Gericht, er war zum Guten erstorben. Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Höllen musst ich sinken. Ich weiß nicht, wie lange diese Zeit gedauert hat, bis er dann zur Erkenntnis der Gnade Gottes in Christus gekommen ist. Aber was mir hier noch besonders wichtig ist in der Biografie Luthers und gerade für diese Zeit des Kampfes unter dem Gesetz war, dass er selbst das Evangelium missverstanden hat. Das Gesetz hatte er ja eigentlich richtig verstanden. Er wusste nur nicht vom Wort Gottes her, dass wir durch Gottes Gnade in Christus Jesus vom Anspruch des Gesetzes befreit sind. Dieser Kampf unter dem Gesetz war durchaus wertvoll, ist wertvoll auch in unserer Zeit noch, damit der Mensch abwirtschaftet und erkennt, dass er heilsbedürftig ist, dass er Gnade braucht. Luther missverstand auch das Wort Evangelium. Er las beispielsweise im Matthäusevangelium die Bergpredigt. Und er verstand darunter Evangelium, weil die Bergpredigt eben auch in den Evangelien berichtet wird. Und er keinerlei Einblick hatte in das Wesen der Gnade Gottes in Christus und seine stellvertretende Gerechtigkeit, kam er nun unter einen noch größeren Druck, als er die Bergpredigt las. Weil hier ja das Gesetz in einer Weise ausgelegt wird, dass uns kein Raum mehr bleibt zu irgendeiner Ausflucht, dass uns der Atem genommen wird, dass wir geradezu ersticken müssen angesichts dessen, was Gott von uns erwartet und von den Christen dann auch erwartet, in der Bergpredigt. Also auch das verstand er im Grunde genommen nur als Gesetz, nannte es aber Evangelium, bis ihm dann die Augen geöffnet wurden für das, was Gott in Christus getan hat, für seine große Gnade und Barmherzigkeit, die ausreicht, um einen Menschen selig zu machen. Wir sehen also, wie wichtig es ist, dass man das, was man liest, richtig liest, dass man es richtig versteht, dass man das einzuordnen weiß, unter dem rechten Vorzeichen. Manche hören das Wort von der Buße und von dem Glauben unter dem Vorzeichen des Gesetzes. Das heißt also, sie sind davon überzeugt, dass der natürliche Mensch, so wie er ist, wie er in diese Welt hineingeboren wird, jetzt gefordert ist, nach dem Willen Gottes sich zu beugen, zu demütigen, Schuld zu bekennen und das Evangelium im Glauben zu fassen. Sie gehen davon aus, dass der natürliche Mensch auch dazu in der Lage ist, das zu tun. Das ist ja genau das, was Erasmus von Rotterdam gelehrt hat, in der Auseinandersetzung mit Luther damals. Erasmus sagt, wenn Gott etwas fordert vom Menschen, ist der Mensch auch in der Lage, es zu tun. Warum sollte Gott sonst etwas vom Menschen fordern? Und Luther geht gerade auf diesen Punkt sehr ausführlich ein in seiner Schrift über den unfreien Willen und macht Erasmus deutlich, dass Gott hier etwas fordert vom Menschen, damit der Mensch zur Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit und seiner Ohnmacht gelangt. Also es ist durchaus nicht so, dass der Mensch das tun kann, was Gott von ihm erwartet, sondern der Mensch soll unter dem Anspruch der Forderungen Gottes dahin gebracht werden, dass er erkennt, dass er nicht in der Lage ist, es zu tun, dass er nicht in der Lage ist, Buße zu tun, dass er nicht in der Lage ist, zu glauben an das Evangelium. Der natürliche Mensch hat da nichts, was er bringen könnte, was er in die Waagschale werfen könnte. Aber viele verstehen es so. Wenn man ihnen Buße und Glauben an das Evangelium predigt, dann verstehen sie es unter dem Vorzeichen des Gesetzes. Das ist eine große Not. Sie können dann vieles aus den Predigten gewinnen, aber die Predigten sind oft ganz anders gemeint, als sie verstanden werden. Und das Wort Gottes ist ganz anders gemeint, als es verstanden wird. Was ist denn die Alternative dazu? Die Alternative dazu ist, dass wir unter dem Anspruch Gottes, auch unter seinem Anspruch Buße zu tun und das Evangelium von Christus zu glauben, erkennen, dass wir eben nicht dazu in der Lage sind, Buße zu tun, sondern dass wir durch diese Erkenntnis unserer Ohnmacht und unserer Sündhaftigkeit in die Arme Jesu getrieben werden. Dass auch hier erkannt wird, dass der Herr Jesus auch im Blick auf Buße und Glaube unser Stellvertreter ist. Er hat sich stellvertretend für uns am Kreuz unter unsere Schuld gebeugt und hat zugegeben, dass das Gericht Gottes ein gerechtes Gericht ist über unsere Sünde. Er ist auch darin unser Stellvertreter. Er ist auch im Blick auf unseren Glauben unser Stellvertreter. Denn die Bibel nennt ihn den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hätte er nicht dem Vater geglaubt, als unser Stellvertreter, niemand unter uns könnte glauben. Und so wirkt der Heilige Geist vom Kreuz her, von der Stellvertretung Christi her, Buße und Glauben in unseren Herzen. Das ist ein Werk Gottes, ist ein Werk seiner Gnade. Und so verstehen dann auch Menschen, die das Evangelium begriffen haben, was es bedeutet, wenn es heißt, tu Buße und glaube an das Evangelium, wenn sie das auch immer wieder hören. So verstehen sie das unter diesem Gesichtspunkt, dass sie selbst dazu gar nicht in der Lage sind und dass sie die Kraftwirkung des Heiligen Geistes brauchen, damit das geschehen kann, dass wir Buße tun. Ihr Lieben, lasst mich das noch einmal aufgreifen. Wir haben Grund, so habe ich gesagt, uns tief zu demütigen und zu beugen, auch als jüngere Generation, unter das, was damals vor 70 Jahren dem jüdischen Volk von Seiten des deutschen Volkes angetan worden ist. Aber wer kann sich schon so beugen und demütigen, wie es eigentlich sein sollte? Wer könnte sagen, dass er sich vor Gott hundertprozentig demütigen könnte deswegen? Auch solche, die aktiv beteiligt waren damals und zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind später und ihre Sünde bereut haben, könnten nicht sagen, wir haben sie hundertprozentig bereut. Wir haben uns hundertprozentig darunter gedemütigt. Wer könnte schon sagen, dass sein Glaube ein hundertprozentiger ist, der Glaube an die Gnade Jesu? Wir merken also hier muss unser Stellvertreter da hinein. Der Herr Jesus hat sich unter diese gewaltige Schuld unseres Volkes und jedes Einzelnen von uns in der damaligen Zeit gebeugt und gedemütigt am Kreuz auf Golgatha. Und von ihm dürfen wir auch erwarten, dass er wahren Glauben in uns weckt, an diese große Gnade Gottes in Christus. Also ich sage es noch einmal, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, der hier besonders an diesen Gleichnissen deutlich wird. Es ist wichtig, dass du das Wort Gottes recht verstehst, dass du die Bibel unter dem rechten Vorzeichen liest und verstehst. Die einen sagen hier, ja, es kommt darauf an, alles zu verlassen, um dann das Himmelreich zu erwerben, und machen daraus letztlich noch ein eigenes Werk, eine eigene Leistung. Und dann geht's so, wie die Jünger es dann damals getan haben oder ausgesprochen haben, Herr, wir haben alles verlassen, ja? Wir haben alles verlassen. Was wird uns jetzt daraus? Da haben wir diesen Lohngedanken da drin, ne? Und sie mussten noch ganz schön zerbrochen werden von Gott auf diesem Weg in der Passion, um zu erkennen, dass sie nichts zu bringen hatten. Nichts, aber auch gar nichts. Das sind also die einen, die stehen hier noch unter dem Gesetz und sehen das als Hauptpunkt an. Ich muss jetzt alles verlassen, damit ich besitze. Und die anderen sehen es unter dem Vorzeichen der Gnade. Sie erkennen, der Hauptpunkt, den Jesus hier betont, das ist die große Freude an diesem unschätzbaren Schatz, an dieser unschätzbar wertvollen Perle. Das ist es, darauf kommt es an. Aber wer noch nicht zerbrochen ist, der soll sich ruhig Mühe geben, ihr Lieben. Wer noch meint, er hätte noch was in seinem Willen, in seinem Wollen, in seinem Laufen, in seinem Beten, in seiner ganzen Frömmigkeit, wer meint, er hätte noch was, der soll es weiter so machen, der soll es versuchen. Der soll es versuchen, bis er dahin gekommen ist, dass er mit Paulus aussprechen muss, ich elender Mensch. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Bei allen Anstrengungen, bei allem Wollen, bei allem Mühen, ich schaffe es einfach nicht. Ich bin ein elender Sünder. Damit er reif wird für die Gnade Jesu, so wie das bei Luther der Fall gewesen ist. Solch ein Werk des Gesetzes ist durchaus nötig. Manche haben dieses Werk des Gesetzes an ihrer Seele nie erfahren. Sie haben sich irgendwann für Jesus entschieden. Aber niemals haben sie die Erfahrung gemacht, dass Gott sie unter dem Gesetz in die Erkenntnis ihrer völligen Verdorbenheit und ihrer Ohnmacht geführt hat. Das muss dann nachgeholt werden. Wenn es überhaupt noch geschieht, ist es eine große, große Gnade. Aber die Verkündigung muss auch dementsprechend sein. Der Herr mag uns Gnade dazu geben, dass sie das hier ist, damit Menschen zunächst einmal unter dem Anspruch des Gesetzes kapitulieren, um dann umso froher und dankbarer zu werden unter der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Gut, was machen wir aber nun mit der Aussage, die wir hier ja nun auch lesen? Nämlich, dass beide, sowohl dieser Arbeiter als auch dieser Kaufmann, ihren bisherigen Besitz verkauften. Was machen wir jetzt? Wie ordnen wir das Ganze ein? Hat nicht der Herr Jesus gesagt, ein jeglicher, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein? Hat er das nicht gesagt? Nun, wir dürfen das hier nicht als eine gesetzliche Forderung verstehen. Vielmehr ist es so, wer den Herrn Jesus als seinen Erlöser erkannt hat, wer erkannt hat, dass er in ihm eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott hat, dass in ihm die Tür fürs Himmelreich geöffnet ist, dass er in ihm teilhaben kann an allen Segnungen des Himmelreiches, an der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Wenn jemand diese kostbare Perle des Himmelreiches in der Person unseres Herrn Jesus erkannt hat und diesen kostbaren Schatz im Acker gefunden hat, dann sind alle Dinge in dieser Welt dagegen gering für ihn. Das ist es, was hier zum Ausdruck kommt. Er hat einen solch großen Schatz, eine so kostbare Perle gefunden, dass alles andere für ihn in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Es verblasst angesichts der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und des Himmelreiches. Das ist es. Ich will uns das an einem alttestamentlichen Beispiel deutlich machen. Aus dem Leben Abrahams. Ihr kennt die Geschichte. Abraham hatte sich auf den Weg gemacht mit seinen Knechten, war er in den Kampf gezogen, um seinem Neffen Lot aus der Patsche herauszuhelfen. Er hatte das mit Sicherheit nicht verdient, aber Abraham tat das in seiner göttlichen Gesinnung, die er hatte. Und es gelang ihm auch, den Lot zu befreien. Und jetzt kommt er zurück aus der Schlacht und da lesen wir Folgendes. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedorlaomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Melchisedek ist ein Abbild unseres Herrn Jesus Christus. Manche gehen davon aus, dass es der Herr Jesus Christus selbst gewesen ist, in seiner Präexistenz, so nennt man das. Also bevor er auf diese Erde kam, in diese Welt hineingeboren wurde. Er existiert ja von Ewigkeit her. Dass dieser Melchisedek der Herr Jesus Christus gewesen ist. Wie dem auch sei, der Hebräerbrief führt das aus, dass unser Herr Jesus Christus hoher Priester ist, nicht nach der Ordnung Levis, sondern nach der ewigen Ordnung Melchisedeks. Da haben wir es. Noch einmal diese Stelle. Aber Melchisedek, der König von Salem, König des Friedens, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden, noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Was hat denn Abraham dazu befähigt, das alles fahren zu lassen, das alles für Plunder zu halten, was der König von Sodom ihm hier anbot? Was hat denn Abraham bewegt? Nun, er hatte eine Begegnung gehabt mit Melchisedek, dem König des Friedens. Sagen wir es so, er hatte eine Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und diese Begegnung war ihm so kostbar und so herrlich, dass alles andere in dieser Welt ihm völlig gleichgültig wurde. Er hatte eine andere Beziehung zur Welt bekommen. Wie Paulus es sagt, wir sind solche in Christus Jesus, die wohl noch mit diesen Dingen umgehen. Wir leben ja in der Welt, wie es jemand mal ausgedrückt hat, der Tische und Bänke. Wir sind ja noch hier unten. Aber als solche, die immer einen Abstand wahren, damit umgehen, aber nicht davon gefangen genommen werden. Und denen das Kostbarste das Himmelreich ist, der Herr Jesus Christus und sein Wort. Das ist es, was Abraham hier erleben durfte. Also das Evangelium, die Erkenntnis der Person unseres Herrn Jesus, die Erkenntnis dieser kostbaren Perle, dieses kostbaren Schatzes, ist es, die uns dazu befähigt, loszulassen, aufzugeben, zu verkaufen, wie es hier heißt, ja, bildlich gesprochen. Wir kommen vom Evangelium her, das ist das Entscheidende. Wir haben in der Bibel, im Neuen Testament, auch ein tragisches Beispiel. Da hat der Herr Jesus im Land der Gadarener einen Besessenen geheilt. Und dann fuhren die Dämonen in die Schweine hinein. Und dann liefen die Schweine den Abhang hinunter. Und ertranken im See. Und als ich das rumgesprochen hatte, da kamen dann einige von den Bewohnern zu Jesus und baten ihn, er möge doch die Gegend verlassen. Die Schweine, ihre sichere Existenzgrundlage, das war ja ihre Existenzgrundlage, die Schweine waren ihnen wichtiger als die Gegenwart des Herrn Jesus Christus. Das ist ein tragisches Beispiel. Und das gibt es allerdings auch immer wieder. Ob jemand den Wert unseres Herrn Jesus und des Himmelreiches erkannt hat, wirklich erkannt hat und sich darüber riesig freuen kann, das allerdings zeigt sich in seinem Leben immer wieder. Als wir damals unsere alten Räumlichkeiten aufgegeben haben, haben wir das nicht aus Abenteuerlust getan. Wir haben es auch nicht aus Eigenwillen oder aus Rebellion getan, sondern weil wir durch Gottes Gnade die geistliche Linie in unserer Gemeinde bewahren wollten. Das war die Ursache, das war der Grund dazu. Das war es uns wert. Und wir haben gut daran getan. Und so wird uns der Herr auch in Zukunft immer wieder einmal jeden Einzelnen, den einen so und den anderen anders, vor die Frage stellen, was bin ich dir eigentlich wert? Was bin ich dir wert? Was ist mein Wort dir wert? Das Überwältigtsein von der Größe und Herrlichkeit des Evangeliums von Jesus Christus befähigt uns dazu, das eine oder andere Opfer zu bringen. Die große Freude an der Gnade Jesu wirkt in uns die Ganzhingabe an den Willen Gottes. Wir können uns das nicht vorstellen, weder in dem Gleichnis vom Schatz im Acker, noch in diesem Gleichnis von der kostbaren Perle, dass diese beiden hingegangen sind und haben mit einem sauren Gesicht und nur schweren Herzens ihren Besitz verkauft, um dann den Schatz bzw. die Perle zu besitzen. Das können wir uns nicht vorstellen. Das Gegenteil kommt hier in diesen Gleichnissen zum Ausdruck. Und so ist das. Wenn uns der Herr Jesus über alles kostbar geworden ist, dann sind wir auch bereit, das eine oder andere Opfer zu bringen, ohne dabei ein saures Gesicht zu haben. Das ist es, was der Herr Jesus hier seinen Zuhörern deutlich machen will. Da kommt es dann zu einer freudigen Hingabe an den Willen Gottes. Nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. So lasst uns die wunderbare Perle des Himmelreiches immer wieder betrachten, ihr Lieben. Wer solch ein schönes Schmuckstück zu Hause hat, der schaut es sich ja sicherlich hin und wieder mal an, ja? Und freut sich daran, das dürfen wir ja auch. Gott hat ja diese herrlichen Perlen auch geschaffen. nicht zu vergleichen mit der Perle unseres Herrn Jesus, aber doch schön anzusehen, und wir betrachten sie und finden vielleicht mal hier und da etwas Neues daran, was uns in der Vergangenheit noch nicht so aufgegangen ist. Und so wollen wir auch den Herrn Jesus betrachten, wie er in seinem Wort geoffenbart ist. Da finden wir viele, viele schöne Dinge. Und am schönsten finden wir ihn dort am Kreuz, wo er der Welt am verächtlichsten ist. Da ist er uns am schönsten. Dort, wo er am verhöhnsten, so sagt der Liederdichter, ist er uns am schönsten. Und da schauen wir immer wieder auf den Gekreuzigten und preisen Gott für diese große Gnade, für das Offenbarwerden seiner gewaltigen Liebe zu uns Sündern. Mir geht es manchmal so, dass ich das einfach nicht begreifen kann und fassen kann. Ich sag's dem Herrn auch. Was hat dich eigentlich getrieben, dieses große Opfer deines Sohnes zu bringen? Für Menschen, die so verächtlich mit dir umgehen, die dir ans Angesicht schlagen, die dich anspucken, die so undankbar sind, so tief sündig, die dich hassen von Natur aus. Was hat dich, den lebendigen Gott, eigentlich getrieben, dich, den Vater im Himmel, dein Liebstes, dein Allerliebstes, deinen kostbarsten Schatz für uns Sünder in den Tod zu geben? Was hat dich dazu getrieben? Seine Liebe. Wer hat ihn dazu bewegt? Seine Liebe. Wer hat es ihm gesagt? Niemand. Es kommt aus seinem Herzen heraus, ursprünglich, wie ein Quell, strömt die Liebe zu uns Sündern herab. Und dort am Kreuz auf Golgatha, da sehen wir sie am klarsten. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Ich kann das manchmal nicht fassen. Dann kann ich nur stammeln und sagen, Herr, ich begreife es nicht, aber ich darf es glauben. Ich darf dir vertrauen. Es ist so. Es ist die Wahrheit, was die Schrift hier bezeugt. Und dafür preise ich dich und lobe ich dich und danke dir. Danke dir, dass du zu einem solchen Sünder, wie ich es bin, gekommen bist und dass du mich erlöst hast mit deinem eigenen teuren Blut. Und daran wollen wir uns auch heute während der Abendmahlsfeier wieder neu erinnern lassen. An dieses kostbare Blut Jesu, das der Herr für uns am Kreuz vergossen hat, nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Wollen wir Gott preisen und loben und ihn anbeten im Namen Jesu und diesen kostbaren Schatz, diese köstliche Perle, immer wieder aufs Neue bestaunen. Amen.